Geschwister irgendwie nicht wirklich sinnvoll. Zunächst einmal möchte ich vorneweg festhalten, Gott wünscht sich ein Gegenüber. So ist der Mensch geschaffen, zu seinem Bilde. Da reichten offensichtlich die Engel, die schon vor der Erschaffung des Menschen um ihn war, als Gegenüber nicht aus. Dieses Gegenüber soll freiwillig für Gott da sein und nicht zwangsläufig, wie das so als Geschöpf, was dann zwangsläufig eben für Gott da sein soll. Wer denkt, muss glauben, würde ja bedeuten, das Gehirn schöpfungsgemäß benutzen und dann geht es gar nicht anders. So ist es nicht. Wir sind nicht gezwungen, ihm zu glauben, sondern Gott stellt den Menschen immer wieder vor die Wahl, mit ihm oder ohne ihn, was dann auch bedeuten würde, gegen ihn. Schon zu Beginn der Zeit konnte der Mensch diese Wahl treffen. Wir kennen den Bericht über den Sündenfall, wir wissen, wie das da ausgegangen ist. Der Mensch folgte dem Vorschlag der Schlange und als Folge wurde er aus dem Paradies ausgestoßen. Trennung von Gott. Doch Gott legte dem Menschen diese Wahl mit ihm oder ohne ihn immer wieder vor. In 5. Mose 28 stellt Gott das Volk vor die Wahl, Gehorsam gegen Gott, das würde Segen bedeuten, oder Ungehorsam, das würde Fluch bedeuten. Der Mensch hatte die Wahl. Oder später, als das Volk das gelobte, das verheißene Land eingenommen hatte, stellt Josua auf dem Landtag zu Sichem die Frage, wählt heute, wem ihr dienen wollt, dem Gott, der euch aus der Knechtschaft geführt hat, oder den Göttern oder Götzen dieses Landes. Später wird diese Fragestellung Gottes durch so manchen Propheten wiederholt. Vor 14 Tagen hatten wir hier den Propheten Hesekiel zu Wort kommen lassen. Und in Hesekiel 2 lesen wir, und die Söhne, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht Gott der Herr. Sie gehorchen oder sie lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen ist. Immer wieder die Einladung an den Menschen mit der Frage, mit ihm oder ohne ihn. Und so lässt auch Jesus die Leute die Entscheidung treffen. Die Jünger, die angesprochen waren, ließen alles stehen und liegen und folgten ihm. Andere, wie zum Beispiel der reiche Jüngling, wandten sich ab. Und auch die Apostel richteten diese Fragestellung immer wieder an die Menschen. Und das Wort, was wir hier lesen, wer den Sohn hat, der hat das Leben, geht ja noch weiter. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es ist also im Grunde auch die Frage, mit ihm oder ohne ihn. Und seit dem Sündenfall hat sich der Mensch immer wieder gegen Gott entschieden. Und die Folge im Alltag, die sehen wir. Lüge, Misstrauen, Egoismus begegnen uns in vielen Bereichen des Lebens. Im Kleinen wie auch im Großen, in der Weltpolitik. Um diese Kluft zwischen Mensch und Gott zu überbrücken, ordnete Gott selbst den Dienst der Priester und insbesondere den Dienst des Hohenpriesters. In der Zeit von Jesus hatte der Hohepriester drei zentrale Aufgaben. Die eine, wie überbrückt man die Kluft der Sünde? Gott hat diesen alten Bund, den er mit Abraham geschlossen hatte, erweitert. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu, hier ist eine Seite falsch, nach 4 kommt 5 und nicht 6. Stellvertretend für das Volk brachte er bei den großen Festen die Opfer dar. Also das waren die Aufgaben des Hohenpriesters. Und nur einmal im Jahr durfte er am großen Versöhnungstag das Allerheiligste des Tempels betreten, so ganz nah in die Gegenwart Gottes. Aber er war auch politisch verantwortlich. Er vertrat das jüdische Volk gegenüber der römischen Besatzungsmacht. Schließlich war er Vorsitzender des Hohen Rates und damit verantwortlich für die Innenpolitik, die Rechtsprechung und die Verwaltung. Für seinen Dienst und vor allen Dingen für den Opferdienst galten strenge Reinheitsvorschriften, damit er kultisch rein für das Volk vor Gott treten durfte. Er konnte also nicht einfach so kommen, wie er sich das dachte, sondern musste sich reinigen, damit er überhaupt würdig war, vor Gott zu treten. Doch wozu brauchen wir dann einen hohen Priester? Wir sind doch keine Juden und für uns gelten die alten Reinheits- und Opfergesetze ja auch nicht mehr. Auch wenn die Gebote des Alten Testamentes, diese Gebote, fett gedruckt, nicht, die 10 Gebote oder so, die gelten natürlich weiter, aber diese Opfervorschriften und Reinheitsgebote so nicht mehr für uns gelten, so bleibt doch ein Grundproblem bestehen. Natürlicherweise sind wir als Menschen von Gott getrennt. Und dann stellt sich die Frage, wie wird diese Kluft zwischen Gott und Mensch überbrückt? Diese Kluft der Sünde, diese Kluft der Trennung von Gott. Gott hat diesen alten Bund, den er mit Abraham geschlossen hatte, erweitert. In Epheser 3 können wir lesen, nämlich dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Oder in Epheser 2, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Durch Jesus Christus sind wir in diesen Bund hineingenommen. Und genau das macht Jesus auch deutlich mit den Einsetzungen des Abendmahls. Dieser Kelch ist das Neue Testament oder der neue Bund in meinem Blut. Und da dieser hohe Priester reiner ist als alle hohen Priester, die das Volk Israel von Aaron angefangen bis zur Zeit Jesu und der Auflösung des Staates damals und des Tempels, alle diese Priester waren Sünder. Sie mussten sich immer wieder reinigen, um vor Gott zu kommen. Jesus, der einzige wahre hohe Priester ohne Sünde, war rein und hat so die Verbindung hergestellt. Und so kommt das großartige Angebot zustande. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade. Gnade, davon haben wir ja eben auch in dem Refrain des Liedes gesungen. Gnade, dazu gehört aber auch, wenn wir das aus der Rechtsprechung kennen, das Bekenntnis der Schuld. Keiner kann vor Gericht begnadigt werden, wenn er sich nicht schuldig bekennt. Denn wenn er sich nicht schuldig bekennt, dann ist er ja auch nicht für sich nicht schuldig. Warum sollte er begnadigt werden? So ist es auch hier. Als erstes die Schuld bekennen und dann die Gnade in Anspruch nehmen. Das hat uns auch Johannes in seinem ersten Brief geschrieben. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So sagt es der Apostel Johannes. Und wenn wir so in der Vergebung, die wir ja immer wieder brauchen, leben, dann gilt uns seine Gnade. Dann haben wir uns für sein Angebot entschieden. Dann gilt auch das, was Johannes in seinem Brief etwas später schreibt: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und dieses Leben, das haben wir schon jetzt. Das Leben, das gibt es nicht nach dem Tod als vage Verheißung, sondern dieses Leben mit ihm beginnt in dem Moment, wo ich mich für ihn entscheide und mein Leben mit ihm und von ihm gestalten lasse. Das sagt uns Jesus ja selbst. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Der hat es, nicht er bekommt es irgendwann, der hat das ewige Leben und er kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wir haben also jetzt schon Anteil am ewigen Leben, auch dieses durch den irdischen Leib und unser altes, sündhaftes Wesen, auch wenn das immer mehr oder weniger entstellt ist und wenig von diesem Ewigkeitscharakter unseres Lebens im Alltag zu erkennen ist. Aber wir haben es. Wir haben eben den Wochenspruch gehört. Wozu ist Jesus Christus erschienen? Er ist erschienen, der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist der Auftrag. Und wie macht er das? Das sagt unser Text. Als unser hoher Priester, als der, der für unsere Schuld eingetreten ist, sein Angebot dürfen wir annehmen. Ich lese uns den Text noch einmal für den Zusammenhang. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, jedoch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Er, der hohe Priester, hat uns das zugesagt und auf sein Wort ist Verlass. Und zu ihm wollen wir immer wieder einladen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Heute ist im Gottesdienst wieder die Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Vielleicht stehen Sie in einer besonderen Situation vor einer besonderen Herausforderung, erleben Nöte, Schwierigkeiten, haben einfach das Bedürfnis, ich brauche diesen Segenszuspruch von Jesus in meine Situation hinein. Und wir laden Sie ein, nach vorne zu kommen. Es werden Gemeindemitglieder da sein, die mit ihnen beten und sie segnen werden. Und ich bitte diejenigen, schon mal nach vorne zu kommen. Und wir werden in der Zeit singen, nicht nur einfach singen, sondern mit unseren Liedern vor Gott stehen und ihn anbeten.